Vielen Dank, Heiko, für eine so tolle Begrüßung und auch an die Gemeinde, dass sie stark hinter mir steht. Ich bin jetzt seit einer Woche wieder frisch aus dem Praktikum. Ich kam aus Nürnberg zurück. Da ich hier Praktikant bin, betrifft mich auch eine Praktikumsphase. Und jetzt bin ich erst seit einer Woche wieder zurück. Ihr habt mich toll empfangen und auch jetzt, darüber freue ich mich sehr und bin richtig, richtig dankbar für so viele, die in mich hinein investieren und auch so viele, die jetzt auch hörbar hinter mir stehen. Ihr seid eine laute Gemeinde. Eine laute Gemeinde, genau. Ja, mein erstes Mal in der Live-Church am Mikrofon und an dem Wort Gottes zugleich. Das ist echt eine Ehre für mich. Ich bin unterwegs jetzt im dritten Semester beim Theologiestudium und habe jetzt seit dem September so ein kleines Thema auf dem Herzen. Daran habe ich lange, lange gearbeitet. Habe auch eine Jahresarbeit darüber verfasst. Und das ist jetzt das Endergebnis. Also es wird jetzt nichts Hochwissenschaftliches, was sich jetzt trifft, sondern es wird das pure Wort Gottes sein. Und der Titel heute lautet Siegreich leben. Das klingt doch schon mal richtig gut. Siegreich leben, das ist etwas für uns. Das ist etwas, was ich dir direkt sagen will am Anfang. Es betrifft dich und es soll dich immer wieder und jeden Tag neu betreffen. Und ich möchte Siegreich leben aufteilen in zwei Kapitel. Das erste Kapitel klingt schon allein interessant. Das heißt Siegreich leben in den Wahrheiten Gottes. Und es wäre eine Predigt für sich. Vielleicht kann ich irgendwann mal darüber nochmal hier stehen. Aber heute geht es um siegreich primär, siegreich leben in der Kraft Gottes. Das ist der Hauptteil. Und die Kraft Gottes werden wir sehen. Das ist aus dem Epheserbrief, die geistliche Waffenrüstung. Da will ich hin. Und zum Anfang aber schauen wir rein in die Wahrheiten Gottes, die wir haben, die uns verheißen sind. Und wir können schon aufschlagen, Epheser 1, Vers 3 bis 4, wie gesagt, wir gehen nur kurz durch, aber als Hintergrund zu diesem Brief müssen wir wissen, dass es sich um einen Brief von Paulus handelt, der an die Stadt Ephesus geschrieben wurde. Eben in dem Video von der Türkei haben wir das ganz kurz gesehen, die erste Stadt mit schön vielen Ruinen und so, das heutige Türkei, war Ephesus. An diese Stadt wurde dieser Brief gerichtet und Paulus beginnt hier seinen Brief mit einem Lobpreis, weil er dort 2 Jahre verbracht hat in dieser Stadt. Und diese 2 Jahre waren extrem wichtig für ihn. Er hat dort sehr, sehr, sehr viel erlebt. Wie gesagt, diese Stadt Ephesus, sie war richtig, richtig kunterbunt. Es gab so viele Kulturschichten, so viele Gesellschaftsschichten. Arme, Reiche, Junge, Alte, spirituelle Gruppierungen und auch religiöse Gruppierungen. Die Bibel berichtet uns davon, dass Paulus auf Zauberer getroffen ist, dass er Götzendienst gesehen hat, dass Leute an einem Tempel für eine Göttin gearbeitet haben. Und er wirkt dort 2 Jahre in Ephesus und erlebt dort Zahlreiches, dass sogar die Zauberer sich bekehrt haben, all ihre Zauberbücher bringen. Und die Bibel berichtet davon, dass dieser Wert, sie haben die Bücher verbrannt aufgrund ihrer Bekehrung. Und die Bibel berichtet davon, dass es 50.000 Tageslöhne waren. Sprich 50.000 Leute, ein Tageslohn. Sie alles haben es verbrannt, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr irgendeiner Macht dienen, wir wollen nur noch dem einzig wahren, lebendigen Gott dienen. Und auch Arbeiter, die an diesem Tempel arbeiten, bekehren sich, sodass Goldschmiede und all so Handwerker merken, hey, wir haben Verlust daraus, uns rennen die Leute weg. Die Leute bekehren sich und wir haben einen Verlust daraus. Und das finde ich schon mal richtig gut, dass Paulus dieses erlebt. Und jetzt schreibt er seinen Brief, 4 Jahre später. Und jetzt steigen wir ein mit diesem Hintergrundwissen und er schreibt in Vers 3, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hey, so kann man doch mal einen Brief beginnen, oder? Wenn man so einen Brief beginnt an seine Empfänger, hey, du bist gesegnet. Amen. Aber er schreibt weiter, du bist gesegnet durch einen geistlichen Segen. Und dann legt er noch einen drauf und schreibt, du bist gesegnet mit einem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Und wir haben heutzutage immer diese Floskel, Gott segne dich. Und das nächste Mal, wenn jemand zu dir sagt, Gott segne dich, sagst du, ja, Amen. Aber er segne mich mit einem geistlichen Segen in der Himmelswelt, den ich nur habe durch Jesus Christus. Das darfst du das nächste Mal sagen. Ich glaube, wir dürfen eine Gemeinde sagen, wo wir das nicht als Floskel sagen, sondern wo wir einander ermutigen und sagen, du bist gesegnet durch einen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und Paulus legt am Anfang direkt einen Schwerpunkt, sodass andere Bibelübersetzungen auch schreiben, himmlische Güter. nicht himmlische Segnungen, sondern himmlische Güter. Und allein dieses Wort verdeutlicht, da oben ist etwas. Nicht weit da oben, nein, im Himmel ist etwas. Und du darfst darauf zugreifen. Du bist Träger des Segens, du bist Träger dieser himmlischen Güter. Und ob es dir passt oder nicht, in Vers 5 schreibt er, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Ob es dir passt oder nicht, du wirst hier als Kind Gottes genannt. Du hast keine Wahl, du wirst hier als Kind Gottes genannt. Und warum? Weil er es für sich wollte. Er wollte es für sich. Das fasziniert mich. Ey. Das ist direkt am Anfang, in den ersten 5 Sätzen nur kommt ein Mann auf diesen Gedanken und will es dir mitgeben. Das ist Ermutigung für mein Leben. Das ist Ermutigung, die ich für meinen Alltag so dringend brauche. Und durch diesen ganzen Brief zieht es sich hindurch mit dem Sinn, wo er sagen will, du bist Kind Gottes. Wenn in deinem Leben so viele Situationen dich überkommen und du dir manchmal vorstellst, und das kenne ich sehr gut, warum macht es hier noch alles Sinn? Dann will ich dir eins sagen, der einzige Sinn ist, dass du Kind Gottes bist. Wenn du Kind Gottes bist, ist er Vater. Wenn er Vater ist, hat er ein Vaterherz, das nur das Beste für dich will. Das nur das Beste für dich will. So beginnt er seinen Brief und er zieht es hindurch durch die ersten 5 Kapitel und sagt erstens, durch Kinder seid ihr Erben. Zweitens, ihr seid zu guten Werken geschaffen, die Gott so vorbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Drittens, wir haben Zugang zu diesem Vater, weil wir Kinder sind. Und viertens, wir haben einen Geist empfangen, seinen Geist, indem wir diese Sohnschaft, die Bibel nennt es Sohnschaft, behalten können. Nicht nur behalten können, sondern auch immer wieder abwehren. Wir kommen gleich dazu, warum wir diese Sohnschaft, also Angriffe gegen diese Sohnschaft, abwehren müssen. Und das ist es, was Paulus hier in diesem Epheserbrief, ich würde es als siegreich leben in der Wahrheit Gottes beschreiben würde. Und ganz am Ende, wo wir jetzt einsteigen, das ist die Brücke, ich habe es als Brücke gesehen. Am Anfang sagt er, das ist die Sohnschaft, die ihr habt. Glaubt daran, haltet dran fest. Und durch den ganzen Brief zieht er es hindurch. Und am Ende sagt er, wie ihr diese Sohnschaft behalten könnt, tagtäglich daran festhalten könnt, erzähle ich euch jetzt. Und da steigen wir jetzt erst richtig rein. Epheser 6, Vers 10 bis 13. Schließlich, oder auch zuletzt, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Völlig neues Thema, eben noch, du bist Kind, du hast einen Vater und jetzt, mein lieber Mann, jetzt geht es richtig ab. In der Kindschaft, ja, da dürfen wir dran festhalten. Und da finde ich so viel Trost da drin, dass ich Kind Gottes bin, egal wie ich bin, dass ich angenommen bin. Aber jetzt sagt er, mein lieber Mann, pass auf, das wird nicht leicht, das zu behalten. Das gefällt dem Feind einfach nicht, dass du Kind Gottes bist, dass du geliebt bist. Das gefällt ihm nicht, er hat darauf keinen Bock, kein bisschen. Und er will es dir stehlen, jeden Tag. Und ich glaube, das merken wir ganz schön oft, dass wir unter Angriffen stehen, wo wir merken, na, das ist zu schwer für mich, da will etwas mich runterziehen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung, damit ihr diesen Kampf gewinnen könnt. Und so schreibt er weiter, und das ist jetzt dieser bekannte Vers, ab Vers 14 geht's richtig los, wir kennen die bestimmt alle schon. Und es ist ziemlich schwer, heutzutage darüber zu predigen, weil jeder schon mal jetzt hier vorne so einen Soldaten gesehen hat. Immer wenn man diese Predigt hört, hat jemand einen Soldaten dabei und sagt, schaut euch an, das ist der Helm, das ist das Schild und so. Das ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, wir schaffen es auch so, weil ihr kennt, also die meisten von euch kennen wahrscheinlich diese Verse. Vers 14, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Paulus baut hier jetzt das Bild mehr und mehr auf von einem Soldaten. Und wie gesagt, Ephesus war eine ganz alte Stadt. Und interessant ist, dass es nichts Neues war. Er sagt hier, schaut euch an, so muss ein Soldat sein. Aber das war völlig normal, einen Soldaten zu sehen. An jeder Ecke stand damals ein Soldat. Das ist wie, wenn ich heutzutage euch versuche, eine Laterne zu beschreiben oder eine Ampel. Das steht an jeder Ecke. Keiner muss irgendwie erklären, wie eine Ampel 3 Farben hat. Darauf muss man eigentlich nicht eingehen. Und du kannst mir vorstellen, dass sie gesagt haben, als sie es gelesen haben, hey Paulus, du erzählst uns nichts Neues. Ich weiß, wie ein Soldat aussieht. Und ich glaube, da liegt schon die erste Gefahr bei uns, dass wir sagen, hey, ich weiß, wie Christsein funktioniert. Diese Predigt habe ich schon so oft gehört. Du erzählst mir nichts Neues. Aber so interessant ist, dass er hier beginnt mit dem Gürtel der Wahrheit. Und ich dachte mir so, nein, warum fängst du mit dem Gürtel an? Das ist doch das Unwichtigste an deiner ganzen Rüstung. Wenn wir wirklich dieses Bild von einem Soldaten im Kopf haben, hey, dann würde ich mit dem Schwert anfangen, mit dem allergrößten Schwert. Ich brauche ein Schwert, um zu kämpfen, nicht mit dem Gürtel. Was kann ein Gürtel schon tun? Was soll dieser Gürtel hier? Was soll das? Ist das das Kleinste an der Rüstung? Aber schauen wir da drauf, wie dieser Gürtel bezeichnet wird. Wahrheit. Das heißt, Wahrheit soll ich umgürten. Und wenn wir ein bisschen hinterschauen an dieser Rüstung, ich erkläre es euch, dieser Gürtel hat den Rest zusammengehalten. Das ist wie mit meinem Hemd. Ich kann es draußen tragen und es ist locker. Stecke ich es rein, macht der Gürtel das straff. Und auch der Brustpanzer, der als nächstes folgt, es war ein Gewand, das hing einfach runter. Aber der Gürtel hat es komplett festgemacht. Der Soldat war geschnürt für den Kampf. Und ich glaube auch die Wahrheit, wie es hier beschrieben wird, ist das Einzige, was doch in deinem Leben immer wieder dich zusammenhalten kann. Die Wahrheit, dass du Kind Gottes bist. Die Wahrheit ist, dass du Zugang zum Vater hast. Die Wahrheit ist, dass der Vater dich niemals verstoßen wird. Und dann folgt dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, der nicht nur einfach Schutz darstellen soll. Es ist eine Wahrheit, die die Bibel hervorhebt, wie wir auch bei anderen Bezeichnungen noch sehen werden. In Römer 3, Vers 28 steht, aus Glauben alleine sind wir gerecht geworden. Da steckt Gerechtigkeit drin, aus Glauben allein. Du kannst nichts hinzufügen, du kannst so viel strampeln und machen, wie du willst. Du kannst nichts hinzufügen, dass du als gerecht erklärt wurdest, als Kind Gottes. Egal wie schlecht es dir geht, egal wo du denkst, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, du, ich kann nichts hinzufügen. Egal, du bist angenommen, du bist gerecht gesprochen, weil du einen Vater hast. Und wenn wir schauen, was dieser Brustpanzer schützen soll, dann ist es unter anderem dein Herz. Und dein Herz soll diesen Schutz jeden Tag widerfahren. Hinter diesem Brustpanzer der Gerechtigkeit steckt dein Herz. Das ist eine Wahrheit, die zu einem Fundament werden soll in deinem und auch in meinem Leben. Beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Evangelium heißt wörtlich übersetzt gute Nachricht. Und da verstehe ich, wenn Paulus schreibt, seid bereit dafür, seid bereit für diese gute Nachricht. Hey, was ich hier erzähle, ist pure Wahrheit, das ist pures Evangelium, das ist pure gute Botschaft. Es ist wert, gehört zu werden von jedem. Es ist wert, gehört zu werden von deinem Nachbarn, von deinem Kollegen, von der whatever, von der Nachbarin, die du gar nicht magst, von der Kleingruppe, wo dein Kind drin rumstrampelt, die Frau, wo du sie nicht leiden kannst. Es ist wert, gehört zu werden von jedem. Es ist eine Wahrheit, die jeder Mensch hören soll. Und ich wünsche mir so für unsere Kirche, dass es Wahrheiten sind, die jeder Neuzugängler hier hören wird. Vers 16. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen abwehren könnt. Übersetzt heißt es hier auch Großschild des Glaubens. Hier sind wir wieder bei dem Bild von einem ganz normalen Schild. Und es ist ungefähr so groß eines römischen Soldaten, steht direkt am Boden so hoch, der Mann kann sich fast komplett dahinter verstecken. Wenn ich überlege, das wird mit Glauben bezeichnet, so ein großer Schild wird mit Glauben bezeichnet. Hey, mein Glauben gleicht eher einem Topfdeckel, so klein bin ich manchmal, so klein fühle ich mich manchmal täglich. Aber das Neue Testament übersetzt Glauben auch mit Vertrauen. Und ich glaube, wir dürfen anfangen, unseren Glauben zu erbauen durch Vertrauen. Ich kann so oft in meinem Alltag sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich vertraue dir, ich glaube dir, ich vertraue dir. Wissen heißt nicht vertrauen und wir wissen so viel über das Wort Gottes und trotzdem vertrauen wir nicht immer so oft. Du darfst täglich in deinem Leben sagen, Herr, ich weiß nicht weiter, ich sehe diese Not, ich sehe diesen Kampf, ich weiß nicht weiter, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, Jesus. Warum? Warum dieser große Schild? Warum dieses Schild? Bei all dem, immer all dem. Aus Vers 11 ging hervor, damit ihr gegen die Listen des Teufels widerstehen könnt. Und dieses Wort Listen, man kann auch Trugspiel oder Absicht dazu sagen. Heutzutage haben wir unser Wort Methoden da draus. Das ist unser Wort Methoden. Hier wird es negativ gebraucht. Und da sehe ich, die Methoden des Teufels, dass sie ganz schön vielseitig sind, dass er ganz schön viel auf dem Kasten hat, um uns täglich von dieser Sohnschaft fernzuhalten, uns Lügen reinzugeben. Die Bibel sagt, er ist Vater der Lüge. Jeder schlechte Gedanke ist schon eine Lüge. Jede Minderwertigkeit, ich bin nichts wert, ich kann's nicht. Diese Sohnschaft, nein, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich Kind bin. Ich habe so schlechte Erfahrungen von meinem Vater, von meiner Mutter. Ich, Kind von Gott. Wir verbinden oft Gott mit dem Vaterbegriff und können es nicht, weil wir so schlechte Erfahrungen mit unserem leiblichen Vater gemacht haben. Und hier heißt es, er ist der Vater der Lüge und seine Listen sind die, vor denen du dich in Acht nehmen sollst. Ja, Gott hat mich lieb. Das hören wir so oft. Gott liebt dich. Aber hey, Menschen mögen mich nicht und so. Hör auf mit dieser Lüge zu sagen, Menschen mögen dich nicht. Hör auf mit dieser Lüge, sie zu akzeptieren. Sprech eine Wahrheit über dein Leben aus. Ich ergreife den Schild des Glaubens, halte ihn hin. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber Jesus, ich vertraue dir. Feurige Pfeile sind irgendwie doppelt so gefährlich, habe ich mir gedacht. Ein Pfeil alleine, wenn er mich schon trifft, ist gefährlich genug. Wenn er aber noch brennt, steckt es mich komplett in Brand und es hat verheerende Auswirkungen. Es breitet sich etwas aus an mir. Halte dein Schild, halte dein Glauben hin. Das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere du ihn an seine Zukunft. Ganz einfach. Amen. Nehmt auch den Helm des Heils. Ein weiterer richtiger, wichtiger Begriff, den die Bibel berichtet. In keinem anderen Namen ist das Heil, außer in dem Namen Jesus Christus. Epheserbrief hier, der nennt es auch Hoffnung auf Errettung. Und in diesem Aspekt steckt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Als Gläubiger wurdest du eines Tages errettet vor deinem alten Leben. Du hast diese Errettung widerfahren. Und ich wünsche mir, dass sie sich täglich in deiner Gegenwart immer wieder sichtbar macht. Und wir haben die Hoffnung auf Errettung. Wir haben Hoffnung, dass wir das Heil in Christus haben. Wir singen hier sonntags so oft das Lied Anker. Die Hoffnung hält wie ein Anker tief in mir. Das ist eine weitere Wahrheit, die dein Leben betreffen soll. Eine weitere Wahrheit, die du aussprechen darfst über dir, die du ergreifen darfst. Ich habe Hoffnung, weil mein Heil in Christus gegründet ist. Und zu allerletzt, nehmt das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Endlich die Waffe, endlich. Ich habe mich so lange gesehnt, endlich eine Waffe. Wir Männer, wir brauchen was Gefährlicheres. Und da sagt er jetzt das Schwert. Und es ist aber nur eine Waffe, die er nennt. Er nennt nur Rüstungen. Und nur eine Waffe. Und daraus geht hervor, du bist primär dazu da, um dich zu schützen. Es liegt nicht in dir zu kämpfen. Ich glaube, wir müssen mehr verstehen, dass wir nicht so viele Waffen brauchen, sondern mehr Wahrheiten, die über unser Leben ausgesprochen sind. Es ist die einzige Waffe. Und dann wird auch noch berichtet, dass es ein Kurzschwert ist. Alles andere als so ein Riesenschwert. Ich wollte so ein Riesenschwert, aber es ist nur ein Kurzschild. du bist nicht dazu da, um zu kämpfen. Du hast nur dieses kleine Kurzschwert. Und das ist Gottes Wort. Nur eine Waffe, weil wir uns primär verteidigen sollen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir mehr Wahrheiten haben anstatt Waffen, wir auch gefährlicher werden für den Teufel. Und ich meine es wirklich ernst. Wir dürfen gefährlicher werden für den Teufel. Ganz oft habe ich fast schon Erbarmen mit dem Teufel. Ganz oft mache ich es ihm leicht, mich zu überwältigen. Ganz oft bin ich leichte Beute für ihn. Er braucht gar nicht viel Listen, er braucht nicht viele Methoden, weil ich es ihm manchmal so leicht mache, weil ich die Wahrheiten vergesse. Und Gemeinde, ich will eine Gemeinde haben, die täglich sagt, ich will es dem Teufel nicht leicht machen. Weil der ganze Brief davon zeugt, in Christus. Nicht aus dir, nicht aus deiner Kraft. Du bist nicht dazu da, um zu kämpfen. In Christus ist deine Stellung. Und du magst vielleicht hören, siegreich leben? Siegreich leben? Nee, das ist nicht für mich. Das habe ich schon lange aufgegeben. Und ich möchte sagen, das ist falsch. Siegreich leben betrifft dich und mich täglich. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, dass du ganz neu die Waffenrüstung ergreifst, aber sie auch anziehst. Auf der Betonung ganz, ganze Waffenrüstung. Du kannst nicht sagen, ich lasse den Helm zu Hause. Ein Soldat geht nicht in die Schlacht ohne einen Helm, nicht ohne ein Schild, vor allem nicht ohne das Schwert. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe schon viel, aber das eine, das brauche ich nicht. Würde ein Soldat nie machen. Und gerade das Schwert, fang an es zu nutzen. Komm, das nächste Mal, wenn der Teufel dich schlägt, schlag zurück, ganz ehrlich. Als Jesus in der Wüste war, wurde er vom Teufel versucht. Der Teufel kannte das Wort Gottes, ja? Auch der Teufel kennt das Wort Gottes, auswendig. Was hat Jesus gemacht? Er hat im richtigen Augenblick das Wort Gottes zurückgeschlagen. Fang an, Bibelverse auswendig zu lernen, die dir in deiner Situation helfen, in deiner Situation, wo du keine Hoffnung mehr hast. Such dir einen Bibelvers, der darauf passt. Lerne ihn auswendig und das nächste Mal, wenn du versucht wirst, sprich diesen Bibelvers laut aus und du wirst merken, es hat Auswirkungen für dein Leben, weil du eine Wahrheit Gottes aussprichst und du das Schwert endlich mal benutzt. Und mit Vers 18 schließt er das ab. Und sagt mit allem Gebet und Flehen, betet zu jeder Zeit im Geist. Das, was der Teufel hat, will er dir wirklich, was der Sohn dir gegeben hat, will der Teufel wirklich dir rauben. Was du hast, will er dir rauben. Und er ist niemals nett. Er wird alles daran setzen, dir es täglich zu rauben. Fangen wir an, im Geist zu wandeln, im Geist zu beten, mehr als 5 Minuten am Tag. Nimm dir längere Zeit, wenn du diesen Kampf endlich mal gewinnen willst. Wenn du willst weniger Probleme, fang an mehr zu beten, mehr im Geist, sprich in Zungen. Fang an, das praktisch anzugehen. Fang an, dein Herz bei Jesus auszuschütten und zu sagen, ich weiß nicht weiter, aber ich vertraue dir und ich glaube dir. Und das Ganze fängt an mit Vers 10. Und unter dieser ganzen Wahrheit können wir diesen Vers nochmal lesen. Und es lautet, mein Kind, werde stark in mir und in der Macht meiner Stärke. Dir wurde ein Leben in Fülle verheißen. Fang an, dieses Leben zu leben.